Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche.
Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche. Heute mit dem Thema Forschung, Nachhaltigkeit und Technik. Und wer wäre hier ein besserer Gast als Baumeister, Architekt, Diplom-Ingenieur Gunter Krautner, dem Geschäftsführer der ZAB und unserem Landesinnungsmeister Patrick Weber. Hallo, herzlich willkommen. Patrick, vielleicht dir zur Begrüßung das erste Wort.
Ja, vielen Dank. Das freut mich jetzt, der neue Podcast. Vielen Dank, Gunter, dass du für diesen Podcast zur Verfügung stellst. Wir haben ein interessantes Thema und ich freue mich schon auf die folgende Diskussion. Vielen Dank.
Herr Krautner, Geschäftsführer ZAB. Wie wird man das?
Meistens auf Umwege, ja, weil das Thema hat es vorher eigentlich so noch nicht so wirklich gegeben. Das ist ganz langsam entstanden. Es war ganz eine lustige Situation. Es war damals der Vorwurf von einem österreichischen Ministerium an uns als Baubranche, dass man gesagt hat, naja, ihr forscht ja viel zu wenig bei dem, was ihr Umsatzvolumen habt. Habt ihr eine Forschungsquote von gerade mal 0,1%. Und der damalige Innungsmeister von Salzburg hat dann zu dem Beamten gesagt, naja, bei uns ist das ein personelles Problem, weil wir sind klein- und mittelständisch strukturiert. Wenn wir das ernsthaft machen wollen, dann brauchen wir wen, der sich darum kümmert. Wenn ihr uns da unterstützt, dann machen wir das. Ja, und dann hat der eben gesagt, okay, das machen wir. Es gibt zurzeit ein Programm, wo man das umsetzen kann. Und dann hat sich in den Anfängen die Salzburger Bauwirtschaft mit dem Ministerium die Kosten für das geteilt und das Endresultat von dem bin ich, ja. Und das ist dann langsam angewachsen und was wir zuerst für Salzburg gemacht haben, haben wir dann für immer mehr Bundesländer gemacht und jetzt sind wir halt österreichweit tätig und auch an mehreren Standorten in Österreich verteilt.
Das heißt, Sie beschäftigen sich mit Forschung im Bereich des Baugewerbes, der Bauindustrie, der Bautechnologien. Wie kommt man da zu den Themen, an denen man forschen will? Kommen die von den Mitgliedsbetrieben der Innungen oder der Bauindustrie zu Ihnen oder sind das Eigenentwicklungen? Wie kommt man auf Ideen oder auf die richtigen Forschungsbereiche?
Ja, das ist ganz ein zentrales Thema bei uns. Wir setzen die Ideen aus der Branche um. Ja, also das kommt entweder von den Mitgliedsbetrieben selbst oder von den Baumeisterbetrieben selbst oder eben wird über eine Innung an uns herangetragen. Und dann wird entschieden, ob das Thema eben branchenrelevant ist. Und wenn es branchenrelevant ist, dann setzen wir es um. Also eins muss man da auch gleich sagen, einzelbetrieblich tun wir uns schwer. Also wenn jetzt wer Innovation hat, wo er sagt, die ist nur für sein Unternehmen wichtig, dann tun wir uns schwer, das zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist eigentlich, Branchenthemen zu pushen, zu beforschen, da Ergebnisse zu liefern, damit die Betriebe dann da in die nächsten Schritte setzen können.
Patrick, als Landesinnungsmeister, noch relativ neu in deinem Amt. Wie waren deine ersten Berührungspunkte mit der ZAB?
Ich darf ja schon seit längerem im Innungsausschuss in Tirol, sowohl in Tirol als auch in der Bundesinnung mitarbeiten. Daher kenne ich jetzt die ZAB doch schon sehr lange. Direkten Anknüpfungspunkt habe ich mit meinem Büro das erste Mal gehabt, wenn wir uns den digitalen Reifegrad angeschaut haben. Ich habe aber natürlich ständig in der ZAB die Artikel und die Programme, die Projekte verfolgt, die sehr interessant und spannend sein. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, ab und zu da nachzuschauen. Die ZAB hat sehr interessante Themen, die verfolgt werden natürlich, weil die Themen, die die ZAB, wie es der Gunter schön beschreibt, behandelt ja direkt aus der Wirtschaft kommen. Die kommen von unseren Mitgliedsbetrieben, von unseren Funktionären, die kommen aus den Bauakademien beziehungsweise aus den Lehrbauhöfen, aus den Innungen. Und da sieht man schon, dass das natürlich nicht eine theoretische Grundlagenforschung ist, sondern praxisorientiert. Man ist ja bemüht, Forschung und Entwicklung in die Richtung zu betreiben, wenn man so schnellstmöglich anhand von Best-Practice-Beispielen oder was auch immer, dann auch so gut wie möglich und so schnell wie möglich in der Praxis umsetzen kann. Und genau das macht die ZAB so für uns als Unternehmer so interessant und so spannend.
Und Patrick, eine Nachfrage dazu. Welche Zukunftsthemen brennen denn am dringendsten? Was glaubst du, ist gerade in diesem Bereich der Forschung am wichtigsten?
Das kommt ein bisschen darauf an, wenn man fragt. Es geht bei den Zukunftsthemen vielleicht nicht darum, dass man unsere Mitglieder abfragt, was seht ihr als Zukunftsthemen oder warum soll man sich kümmern? Ich glaube, teilweise muss man ihnen schon ein bisschen Wege aufzeigen. Die Themen, die unsere Mitgliedsbetrieben momentan Anliegen sein, immer noch ein bisschen der Einbruch der wirtschaftlichen Situation. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Wir haben ein bisschen ein Thema mit den Arbeitskräftethemen, Arbeitskräftemangel, der wieder stärker kommen wird, sobald die Konjunktur wieder anspringt. Und was alle gleichzeitig verfolgt, ist Bürokratie und Bürokratieabbau. Ja, da habe ich mich jetzt aber nur auf unsere Mitgliedsbetriebe konzentriert. Die Wahrnehmung in der Bevölkerung ist ein bisschen eine andere, nach meinem Verständnis. Da ist das Zukunftsthema derzeit, das die Bevölkerung nach meinem Dafürhalten am meisten anspricht, eher leistbares Wohnen. Und wenn man dann die öffentliche Hand fragt, dann schaut es wieder ein bisschen anders aus. So sind die Themen natürlich wie European Green Deal oder Nachhaltigkeitsthemen, Kreislaufwirtschaft auch sehr hoch angesiedelt. Natürlich in der Politik auch leistbares Wohnen. Das Schöne ist, dass man eigentlich zu den Themen, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Zukunftsthemen unserer Mitgliedsbetriebe, dass man die alle relativ gut auch in der ZAB ablesen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hernehme, die Forschung in Richtung KI mit Robotik, das ist etwas, das uns in Zukunft schon Bezug auf Mitarbeitermangel helfen kann. Man an sich schon klar, auf der Baustelle wird das nie mannlos funktionieren. Ich brauche immer Handwerker auf der Baustelle. Nur Robotik kann in Zukunft uns da schon einiges abnehmen. Das sieht man an gewissen Pilotprojekten auch jetzt schon und wird in Zukunft sicher noch mehr kommen. Und wenn es in Richtung European Green Deal oder auch Abbau bürokratischer Hürden geht, wo die ZAB daran forscht, dass man die ganzen Nachweisverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Green Deal über Software recht praktisch und einfach abwickeln kann. Da kann das schon zu einer wesentlichen Unterstützung und Vereinfachung des ganzen Systems führen und auch einen Teil, einen besseren Umgang mit der Bürokratie schaffen, einen einfacheren. Ich meine, es ist jetzt illusorisch zu denken, wir schaffen die Bürokratie ab. Da sind wir seit Jahrzehnten dran und meiner Beobachtung nach wird es immer noch mehr. Also wir haben es noch nicht geschafft, den Gang rückwärts zu finden. Vielleicht finden wir da ein System, dass es wieder weniger bürokratische Hürden gibt, aber parallel dazu auch einen Weg, wie man vielleicht mit Hilfe von KI oder mit Hilfe von verschiedenen Programmen mit diesem größer werden bürokratischen Riesenaufwand einfach einfacher und schneller umgehen können. Und da helfen die Programme der ZAB in Zukunft natürlich wesentlich.
Jetzt hat uns der Landesinnungsmeister, der Patrick, einen Blumenstrauß an Themen gebracht, die also alle Teile, alle Stakeholder, wenn man sagt, alle Bereiche interessiert und mit denen man bedient werden will. Herr Gartner, wo sehen Sie bei diesem Blumenstrauß, den der Patrick uns da gerade geboten hat, wirklich die ganz großen Aufgaben und auch die Möglichkeiten der ZAB?
Also ich glaube, der Patrick hat ein Thema angesprochen, das wirklich alle drückt und das wirklich auf die Betriebe durchschlägt. Das sind diese ganzen Anforderungen, die derzeit an die Bauwirtschaft, an die Gebäude und so gestellt werden. Und da ist es von der Tiroler Innung damals ausgegangen, ein Projekt gestartet, das heißt Bauen außerhalb der Norm. Ja. Und da geht es einfach darum, wieder Spielräume zu schaffen, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, innovativ zu sein, über den Tellerrand hinaus nachzudenken, ja, und auch umzusetzen, ohne sofort immer gleich diese Keule der Haftung und Gewährleistung im Hintergrund zu haben, ja. Und wir machen das jetzt doch schon relativ lang und haben gesehen, dass das Herumdoktern an einzelnen Normen, das machen wir zwar auch, ja, dass das schon auch helfen kann, aber dass wir da eigentlich nicht mehr fertig werden. Sie müssen sich vorstellen, wir haben derzeit ungefähr 2700 baurelevante Normen. Also da ist natürlich Sportstätte und sowas auch mit dabei. Ja, das ist schon großzügig gerechnet. Das betrifft jetzt nicht nur das Einfamilienhaus. Ja, und da haben wir eben versucht, einen rechtlichen Baustein zu erarbeiten, den wir der Politik jetzt auch gemeinsam mit den Landesinnungen nahelegen, diesen zu integrieren, damit die Betriebe da innovativ Sachen umsetzen können. Weil sonst sind wir immer in dieser Situation, Henne-Ei-Problem, ja, die Politik sagt, sagt uns doch mal, wie ihr kostengünstig oder innovativ Gebäude umsetzen kann. Und die Betriebe sagen, naja, aber ihr müsst uns schon den rechtlichen Rahmen schaffen, dass wir das wirtschaftlich überlebbar schaffen. Ja. Und da haben wir jetzt zum Beispiel so einen Baustein entwickelt, der eben zeigt, wie das politisch gehen soll. Nebenbei haben wir versucht, schon mal ein paar einzelne Beispiele aufzuzeigen, wo denn praktisch Einsparungen liegen können. Also das zeigen wir dann anhand von CO2-Einsparung und Kosteneinsparung auf. Und es ist geplant, also wir haben jetzt eingereicht, ein größeres Projekt auf EU-Ebene, wo wir versuchen wollen, da wirklich mehrere Beispiele zu sammeln und für die Unternehmer aufzubereiten, dass wir da einfach einen Schwung in diese Bewegung kriegen, weil wir einfach glauben, dass sich die Branche da ein bisschen festgefahren hat und die Herausforderungen, der Patrick hat es eh schon angesprochen, sind einfach mittlerweile so groß, dass wir wahrscheinlich nicht die Geschwindigkeit haben, das immer normativ alles abzuändern, rechtzeitig, damit wir da schnell genug sind.
Jetzt haben wir beim letzten Bautalk, den wir in Innsbruck hatten, ist auch das Thema, das ja omnipräsent ist, der Baukosten, gekommen von einem Mitglied, der dann gesagt hat, ja, wenn ich außerhalb der Norm baue, spätestens der Wohnungskäufer, der erkennt dann nicht, wenn irgendein Mangelthema ist, diese Verlassen der Norm an. Gibt es da eine Aussage von Ihnen, Herr Graupner?
Ja, also das ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt einerseits diesen Business-to-Business-Bereich, da ist jetzt eigentlich auch schon sehr viel möglich, weil die Aufklärungspflichten nicht ganz so hoch sind. In dem Bereich, wo das wirklich von Unternehmen direkt zum Kunden geht, da muss man noch gesetzlich an Schrauben drehen. Also das betrifft dann das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, den Konsumentenschutz und, und. Also da wird es schon wesentlich komplexer. Wir schielen da immer nach Deutschland rüber. In Deutschland heißt das ganze Gebäude Typ E. Ja. Bei uns derzeit auch entweder bauen außerhalb der Norm oder Gebäude Typ E. Die Deutschen haben einen Gesetzesentwurf gehabt, der diese Themen adressiert hat. Der ist aber mit Platzen der Koalition dann nicht mehr zur Vorlage gekommen. Also der wäre genau an dem Tag, wo die Koalition geplatzt ist, geplant gewesen zur Vorlage. Da hoffen wir jetzt, dass die Deutschen eigentlich wieder einen Vorstoß machen und wir uns an dem anlehnen können. Aber bis dato, muss ich dem Kollegen völlig recht geben, ist es schwierig, mit den Aufklärungspflichten da alles richtig zu machen, weil der Konsumentenschutz bei uns rechtlich so hochgestellt ist, dass das nicht einfach ist.
Patrick, das ist ja auch ein Thema, mit dem du dich massiv auseinandersetzt und du, wenn ich jetzt auf den Kalender sehe, am 5.3. in Innsbruck in der Bauakademie dazu den Schwerpunkt für den Tiroler Bautag setzt. Magst du dazu vielleicht was sagen?
Das Schöne an der Sache, offenbar haben auch die Deutschen oder einige erkannt oder einige deutsche Bundesländer erkannt, dass wir ein Thema haben mit den überbordenden Vorschriften und dass das zu hohen Baukosten führt, die oft nicht zu Qualitätsverbesserung führt oder auch nicht zu mehr Sicherheit führt. Da gibt es einige Beispiele. Eines davon ist der Hamburger Baustandard. Und da haben wir am 5.3., du hast es erwähnt, beim Bautag den Münze, den Amtsdirektor von Hamburg, zu Gast. Der kann uns ein bisschen was über den Hamburger Baustandard erzählen. Und wir werden das ganze Land diskutieren, einfach anhand, wie es auch der Gunther schön beschrieben hat, Best Practice Beispielen aus Deutschland hereinzuholen und herzuzeigen, so könnte es funktionieren, weil unser Thema ist sehr oft, wenn wir an die Beamten oder im Landhaus mit Themen kommen, dass es heißt, ja, das ist europarechtlich schwierig oder rechtlich schwierig, daher helfen uns und auch den Beamten im Landhaus dann Beispiele, wie es andere machen, sehr gut, weil da kann man sich abschauen, wie machen es die und welchen rechtlichen Rahmen muss man schaffen, dass das überhaupt möglich ist. Es gibt aber nicht nur den Hamburger Baustandard, es gibt auch in Niedersachsen das Modell des, ja, sie haben die niedersächsische Bauordnung geändert. Man sagt dann, Umbauordnung ist eigentlich nicht richtig eine Umbauordnung geworden, sondern ist in die niedersächsische Bauordnung eingeflossen. Aber mir gefällt das Beispiel ganz gut, weil das bei uns auch ein Thema beschreibt, das wir seit einiger Zeit ansprechen. Und zwar, wenn man sich die ganzen Prognosen anschaut mit dem Wohnbedarf und was wir für einen Gebäudebestand in Österreich haben. Und vor allem in Tirol haben wir einen sehr alten Gebäudebestand, der sehr viel Potenzial bietet, was Ressourcen betrifft, was Flächen betrifft, auch was die Verbesserung von Ortskernen betrifft. Ich kann ja einen ganzen Ortskern wieder beleben, wenn ich die Gebäude, die jetzt vielleicht leer stehen oder nicht entsprechend genutzt werden, in den Ortszentren revitalisieren kann. Und da brauchen wir aber eine Regelung. Und da würde mir eben eine Umbauordnung oder eine eigene Bauordnung für Sanierungen, Umbauten und so weiter recht gut gefallen. Und da haben die Niedersachsen ein super System entwickelt, wo sie sagen, wenn ich bei einem Bestandsgebäude zum Beispiel zwei Geschosse draufbaue, dann muss ich mich mit den Geschossen, die ich draufbaue, an der Bauordnung orientieren, die damals Stand der Technik war, als das Gebäude errichtet wurde. Das muss man jetzt nicht eins zu eins kopieren, nur das zeigt die Richtung, in die es gehen muss. Weil derzeit haben wir einfach ein Thema gerade bei bestehenden Gebäuden, die Treppenhausbreite stimmt um 5 Zentimeter nicht. Jetzt kann ich mir überlegen, warte 10 Jahre, bis sich vielleicht die Norm wieder ändert, weil in der Zeit, wo das Gebäude steht, hat sich die Treppenbreite wahrscheinlich 10-mal geändert. Das ist eine Momentaufnahme, nur ich kann nicht wegen dieser Momentaufnahme das Gebäude 10 Jahre stehen lassen. Oder ich kann jetzt die Vorschriften, was die Gebäudedämmung betrifft, nicht einhalten, weil ich an der Grundgrenze stehe. Man muss da einfach flexibler werden, wenn es ums Bestandsgebäude geht. Und man muss sicher einfacher werden, was den Neubau betrifft, aber noch viel größeres Potenzial würde ich sehen im Bestand. Und da sind wir eben froh, wenn es solche Beispiele wie den Gebäudetyp E in Deutschland gibt für Neubauten, das jetzt sicher gegenüber Konsumenten schwer zu umsetzen ist, wo es das Beispiel gibt vom Hamburger Baustandard, der zu leistbaren Geschosswohnbauten oder leistbareren Geschosswohnbauten ohne Qualitätsverlust führen kann. Oder das Beispiel mit der Umbauordnung in Niedersachsen, das ein Beispiel darstellt, für in welche Richtung es gehen kann, wenn man es um Bestandsgebäude kümmern. Also wir haben da einiges an Themen aufzugreifen und ich bin sehr froh, dass da recht praktikable Beispiele gibt, die uns die Richtung, in die es gehen könnte, auch sehr schön aufzeigen.
Herr Graupner, dieses Bauen außerhalb der Norm, das schwirrt ja durch sehr viele Gedanken. Man hört das sehr oft. Es ist dann diese rechtliche Frage, die letztens bei der Diskussion aufgetaucht ist. Aber es ist auch ein bisschen für manche noch nebulös. Können Sie es ganz kurz zusammenfassen in vielleicht 3, 4 praktische Aussagen in diesem Bauen aus der Norm, in dieser Thematik, was das für den Bau und für das Bauunternehmen Planer bedeutet?
Also anhand von einem praktischen Beispiel, bei der Heizlast haben wir das ganz gut. Ja. Bei der Heizlast gibt es eine Norm, das ist die H7500er Reihe, ja, die vor vielen, vielen Jahren entstanden ist, die aber mit Gebäuden, die so gut gedämmt sind, wie heute eben Stand der Technik ist, ja, einfach nicht ganz mitgehalten hat. Ja. Und wenn ich das mit einem anderen Verfahren, also mit der thermodynamischen Gebäudesimulation mache, ja, die einerseits technisch aufwendiger ist, das muss man dazu sagen, ja, im Vorfeld, also da muss ich mehr eingeben, da muss ich mehr berechnen, ist es so, dass ich mir circa ein Drittel bis die Hälfte der Heizleistung eigentlich sparen kann. Ja, also das ist das, was da rauskommt. Wir haben da derzeit ein Projekt auch am Laufen, wo wir für diesen Bereich sogar, weil der für uns auch so wichtig ist, wo wir gesagt haben, da versuchen wir auch eine Norm direkt zu ändern, nicht nur das Bauen außerhalb der Norm mit diesem Baustein umzusetzen. Das wäre dann natürlich auch möglich, aber da haben wir sogar ein Einzelprojekt am Laufen. Und das ist schon wichtig, ja, weil das muss man halt verstehen. Also wir haben einen Mitgliedsbetrieb gehabt, trotz warmen Gebäude ist der dann verklagt worden auf Nichteinhaltung der H7500. Ja, das Gebäude war warm, hat 22 Grad gehabt. Ja, das war das, was auch die Anforderung war. Er hat es dann gewonnen, aber man muss schon eines sagen, die Abwehrkosten von so einem Prozess, das muss ich natürlich wollen. Gerade bei großen Büros ist es so, dass wenn ich halt dann sage, okay, ich setze das halt jetzt 50 Mal ein, dann habe ich 50 Mal das Risiko, dass ich da Abwehrkosten habe. Ja. Damals ist das über den Verkauf zustande gekommen. Der erste Bauherr hat gesagt, ja klar, das machen wir so, weil da spare ich mir, da waren 3 Wärmepumpen vorgesehen gewesen, da spare ich mir eine auf jeden Fall. Ja. Das ist also ein Beispiel, wo man sagt, naja, da spare ich mir viel. Ich erhöhe auch die Lebenszeit der Wärmepumpen, ja, wenn die nicht so oft takten, also weniger oft ein- und ausschalten, sondern eher durchlaufen. Das erhöht die Lebenszeit der Wärmepumpe an sich. Also das ist so ein praktisches Beispiel, wo man sieht, aha, wie läuft denn das? Ja. Das andere ist, also Patrick hat es angesprochen, Sanierung, ja, ein ganz klassisches Beispiel, Geländernachrüstung. Im Salzburger Raum gibt es so einige Gründerzweitgebäude, im Wiener Raum auch, ja, Graz, Detto, das Geländer nachrüsten. Ja, das kann mir keiner erklären, warum ich jetzt plötzlich eine Glasplatte innen reinmachen muss und den Zwickel, dort wo die Stufe, wo das Geländer früher schräg weitergelaufen ist, absichern muss. Der Grund ist, dass ein kleines Kind da seinen Kopf reinstecken könnte. Ja, also da muss man einfach immer sagen, Ursache und Wirkung. Ja, jetzt haben wir Gebäude, die stehen 150 Jahre und wie viele Fälle haben wir gehabt, dass Kinder da ihre Köpfe durchstecken. Natürlich ist es im Einzelfall immer tragisch, aber Gesellschaft dazu verpflichten, allgemein bei allen diesen Stiegenhäusern danach zu rüsten, ist einfach Wahnsinn. Ja. Oder eben diese Stiegenanlagen, die sind so schlank dimensioniert, ja, dass das heute eigentlich mit den modernen Rechenprogrammen nicht mehr abbildbar wäre. Also diese Betonstiegen, da sagt jeder Statiker, no way, geht nicht. Ja, nach den heutigen Vorschriften kann man das so nicht mehr umsetzen. Die stehen aber jetzt schon 150 Jahre. Ja, also das ist, sind so Beispiele. Und vom Neubau vielleicht noch eines, das ist auch ganz plakativ. Wir haben uns die Rissbreiten angeschaut. Über die Jahre ist jetzt immer mehr Stahl in die Betonbauteile hineingekommen und wir haben uns angeschaut, naja, derzeit muss ich 0,3 mm, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 0,3 mm Rissbreite einhalten, auch wenn ich danach vorhabe, dass ich die Decke verputze. Ja? Also, und wir haben dann gesagt, naja, wenn man das auf 0,6 erhöht, haben dann auch mit den Handwerkern geredet und die Maler oder eben die Verputzer haben gesagt, also der Maler hat gesagt, 0,6 spachtelt er genauso zu wie 0,3, das ist ihm wurscht. Ja? Und der klassische Verputzer hat auch gesagt, wenn er da einen Putz drauf tut, das spielt für ihn keine Rolle. Ja? Und das ist aber vom Eisenanteil her, ist das richtig viel mehr, was man braucht zwischen diesem 0,3er und 0,6 mm Schritt. Ich verstehe, wenn wer eine Sichtbetondecke haben will, dass er da vielleicht diesen Riss nicht haben will. Ja, das verstehe ich total. Aber für den, der sagt, ich verputze dann auch sowieso, ja, oder ich spachtel dann auch das sowieso, gibt es für mich überhaupt keinen Grund, da so einen hohen Maßstab eigentlich anzulegen. Und das sind so, oder eben, dass sie die Decke ein bisschen durchbiegt, ja. Wenn ich nicht eine flächenbündige Tür habe, ja, die oben aufgehen muss oder ein flächenbündiges Fenster, gibt es überhaupt keinen Grund. Das sieht kein Mensch, ja. Und da kommen wir wieder zu diesem praktischen Aspekt, ja. Also, den wir Baumeister auch immer abdecken müssen. Das muss am Schluss auch irgendwer mal so genau bauen, ja. Also, wir müssen ja mit den Leuten, die bei uns in die Unternehmen arbeiten, die Sachen umsetzen können. Ja, also, das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man sagt, naja, jeder, der schon mal auf einer Baustelle gearbeitet hat, im Zehntelmillimeterbereich da zu arbeiten, ist einfach Wahnsinn. Ja, das schafft man nicht. Ja, also, oder ganz, ganz schwer. Und da muss man einfach auch praktizierbare Größenordnungen schaffen, sodass das vernünftig zu errichten ist mit den Leuten, die wir in die Unternehmen haben. Und die sind gut, ja, aber wenn ich sie dann nur mehr ärgere mit dem, dass ich sage, jetzt fällt da ein Zehntelmillimeter oder ein Millimeter, ja, dann sagen die auch irgendwann, besser, ich wechsle meinen Job. Ja.
Ich glaube, sehr gute Beispiele, danke dafür. Ich möchte jetzt zum nächsten Themenblock bei uns kommen. Sie sind jetzt vorher gerade von der Heizlast gekommen, dass die Norm eigentlich mit den Techniken der Heizung und des Dämmens eigentlich überfüllt schon ist und sehr gut gemacht wird, aber das Kühlen ein immer größeres Thema wird. Da komme ich zu einem Thema, das ein Forschungsthema von Ihnen ist, das, glaube ich, schon immer mehr Relevanz bekommt, die Bauteilaktivierung. Und wie kommt man darauf und was haben Sie da für Erkenntnisse daraus und auch in dem Thema des Bauens? Wir haben uns im Vorfeld unterhalten über die Ausrichtung von Gebäuden, wie sich die verschiedenen Mitglieder der Innung bzw. Planarchitekten darauf einstellen können.
Also ich glaube, dass das ein Thema wird, das in der Zukunft jetzt immer größer wird, das Thema sommerliche Behaglichkeit. Ja? Also sprich, wie kann ich Wohnungen im Sommer für die Bewohner behaglich halten? Ja, wir merken das alle, wir haben immer mehr Tropennächte. Ja? Im Tiroler Raum kann man mit Nachtlüftung, also mit dem, dass man aufmacht und lüftet, wenn man gerade im Grünen ist, da kann man sicher noch viel bewirken. Ja. Aber es gibt Regionen in Österreich, und da würde ich Innsbruck teilweise durchaus auch dazu zählen, wo es in der Nacht halt mit der Abkühlung dann schon schwierig wird. Und da kommt die Bauteilaktivierung ins Spiel, weil die eben eines kann. Ja. Sie entzieht über ihre Bauteile dem Gebäude Wärme, ja, und führt sie dann wieder ab. Und das kann ein sehr kostengünstiger Hebel sein, um Gebäude zu kühlen. Es wird nicht überall reichen, das muss ich auch gleich sagen. Ja, also wenn man jetzt ein Büro hat, wo 50, 60 PCs gleichzeitig laufen und 50, 60 Personen in einem Großraum sitzen, wird es mit der Bauteilaktivierung auch schwierig. Aber für viele Anwendungsfälle reicht es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tiefensonde plus eine Bauteilaktivierung habe, dann brauche ich im Sommer halt wirklich nur den Strom der Umwälzpumpe, um da eigentlich eine Kühlung herbeizuführen. Und das finde ich schon bestechend. Ja. Einerseits regeneriere ich mir die Sonde für den Winter und andererseits führe ich diese Wärme ab und habe dann wirklich behagliche Gebäude. Und im Osten von Österreich gibt es einige Bauträger, die schon jetzt nur mehr dieses System bauen, ja. Weil sie sagen, das Heizsystem müssen sowieso bauen, wenn sie das Kühlsystem zusätzlich mitverkaufen können, ja, ist es für sie nur ein Mehrwert. Ja.
Patrick, jetzt bist du ein Mann der Praxis mit deinem Büro. Inwieweit nimmst du diese Ergebnisse der ZAW dann bei dir in deine Tätigkeit, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in ihre Tätigkeit mit auf?
Also im Bereich, was derzeit angesprochen wurde, mit der Kühlung, Betonkernaktivierung als Kühlung zu verwenden, das machen wir eigentlich schon lang. Bei uns im Inntal haben wir ja die Möglichkeit, meistens eine Grundwasserwärmepumpe zum Heizen und zum Kühlen zu verwenden. Und das funktioniert bei den Büros wirklich sehr gut. Günther, das funktioniert sogar bei recht großen Großraumbüros. Die schnellen Hitzeeinträge vernichtet man natürlich schwer mit der Betonkernaktivierung. Aber wenn ich das Gebäude als Ganzes effizient auslege und mir überlege, dass ich nicht zu viele sommerliche Überhitzungsflächen oder nicht zu viele blöd ausgerichtete Verglasungen baue, dann funktioniert das mit der Bauteilaktivierung super. Und ich brauche keine eigene Klimaanlage, die ja auch wieder zu Zugluft und unangenehmen Raumklima führt. Also das funktioniert gut und ist bei uns genauso, wie es der Gunther beschrieben hat, auch festzustellen, dass zunehmend die gewerblichen Bauträger auch darauf setzen, dass man auch die Wohnungen versucht hat, vor allem die höherwertigen Wohnungen, auch zu kühlen, weil der Aufwand überschaubar ist. Bei einer Wärmepumpe die Funktion zu kühlen hinzuzufügen, kostet meistens sehr wenig. Und wenn ich die Bauteilaktivierung schon eingebaut haben, dann kostet es in dem Bereich eigentlich gar nichts. Das heißt, es ist überschaubar und die laufenden Kosten sind ja wirklich, wenn ihr Grundwasserwärmepumpe oder auch eine Luftwärmepumpe habt, Erdwärmesonde, das sind ja wirklich also minimal im Verhältnis zu den Stromkosten, die ihr habt, wenn ich nachträglich ein Splitklimagerät einbauen würde. Also wir übernehmen die Themen der ZAB in unserer Arbeit. Natürlich, wir sind froh, wenn wir Innovationen und Vorschläge kriegen, wie man ein Gebäude noch besser optimieren kann. Das ist sehr gut. Und das mit der Kühlung ist natürlich, Heizen ist eigentlich kein Thema mehr. Das Thema der Zukunft ist sicher in diesem Bereich die Kühlung.
Dazu eine Frage, Herr Grautner. Patrick hat jetzt gerade angesprochen, dass Themen, die Sie aufarbeiten, bei Ihnen auch schon angewandt werden. Jetzt haben wir immer den Fluss der Information von der ZAW zu den Unternehmen und den Nutzen daraus. Funktioniert der Wissenstransfer über manche Themen, die vielleicht anfangs bei Ihnen nicht bedacht worden sind oder in der Praxis dann auftauchen, von den Betrieben retour zu Ihrem Institut auch oder ist das schwieriger?
Von den Unternehmen zu uns, ja. Also wir sind da schon immer in Feedback-Schleifen. Zum Beispiel jetzt gerade der Klima- und Energiefonds hat eine Förderung für die Bauteilaktivierung aufgelegt, die wir dann abgewickelt haben. Und da nehmen wir dann schon auch das Feedback, das uns die Unternehmer dann geben, das war auch Teil dessen, dass man das bewusst mit aufnimmt und versucht, dann nochmal zu verändern oder das mit einfließen zu lassen. Das war immer auch Teil des Ganzen. Und das ganz Spannende war, dass dieses Thema ja sogar aus der Praxis entstanden ist. Das war damals der Harald Kuster, der hat mit dem Thema eigentlich angefangen. Und wir haben dann gesagt, naja, wie können wir das für die Branche aufbereiten und sind dann zur TU Wien gegangen. Und dann hat die TU Wien zu uns gesagt, Herr Kuster, so weit wie Sie sind, das können wir zurzeit über unsere Rechenmethoden nicht darstellen. Ja. Da war halt einer aus der Praxis schon weiter, ja, und sie haben gesagt, über unsere Rechenmethoden ist es derzeit nicht darstellbar. Und das war eines der ersten Projekte, dass wir versucht haben, diese Rechenmethoden, die da dahinter liegen, zu überarbeiten. Also es kann genauso so rumlaufen, ja, dass eben so eine Idee aus der Praxis kommt und man sagt, naja, man greift die auf. Ja. Also das ist durchaus möglich und auch gewünscht. Der Normalfall ist eher, ja, dass Themen aus der Praxis vorgeschlagen werden und daraus dann Projekte werden. Ja.
Danke. Wir haben jetzt gerade gesprochen über den Austausch mit Mitgliedsbetrieben, mit Innungen. Im Bereich der Forschung sind immer wieder natürlich Universitäten, Fachhochschulen auch tätig. Und man hat ja auch Bauakademien in ganz Österreich, die Themen angreifen. Wie funktioniert denn hier die Kooperation mit diesen Institutionen?
Also wir versuchen, die Unterlagen je nach Thema halt dann so aufzubereiten, dass sie möglichst gut auch wieder in die Praxis integrierbar sind. Wir haben zum Beispiel so Innovationslandkarten, wo man praktisch umgesetzte Gebäude sieht, ja, weil das ist für uns ein ganz ein wesentliches Thema. Am schnellsten, wenn man Innovation in der Bauwirtschaft in die Welt bringen will, dann über gebaute Gebäude, die man vorzeigen kann, weil das verstehen die Leute, da haben sie, schauen sie hin, können sie die Gebäude anschauen oder können auch die Planer zugreifen, dann geht der Innovation meistens am schnellsten. Es gibt aber genauso Themen, wo man sagt, naja, da muss man davor ein bisschen schulen. Ja, das macht man dann eben gemeinsam mit den Bauakademien, wo dann Kurse aufbereitet werden, die unterschiedliche Themen da abdecken. Ja, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist oder Bauteilaktivierung oder wie wir jetzt haben, den KI-Führerschein. Ja, das ist je nachdem, was gerade an Themen daherkommt, versuchen wir das breit gemeinsam mit den Bauakademien anzubieten, weil wir haben ja auch Bauakademien über ganz Österreich verteilt. Und das ist natürlich ein Wahnsinnspotenzial, um das Wissen dann auch wieder zurück zu den Betrieben zu spielen. Also wir arbeiten da im Dreiklang. Einerseits natürlich die Bauinnungen, die Geschäftsstellen, die uns da unterstützen, ja, die Innung an sich, dann wir als ZAB und das Dritte sind die Bauakademien, die versuchen da das Wissen wieder zurückzugeben. Es ist natürlich auch immer, wie interessiert ist wer in welchem Thema oder wie gut passt das gerade zu meiner Arbeit. Alle werden wir nie treffen, aber ich glaube, wir haben einen sehr tollen Strauß an Themen, wo man durchaus das ein oder andere für sein eigenes Unternehmen verwenden kann.
Patrick, dieser Strauß an Themen, ich habe so einen Punkt hier auf meinem Stichwortzettel, Materialkreislauf, Rückführung von Energie und so weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jedes Mitglied einer Bauinnung eine Riesenfreude hat, wenn er das Materialkreislaufwort hört. Weil es neu ist, weil es noch nicht ganz klar ist, wo hier die Reise hingeht. Patrick, wo siehst du hier die großen Themen und wo siehst du die Chancen in einer Kooperation mit der ZAB?
Ja, das beginnt vielleicht, wenn man das ganze Thema Kreislauf und Kreislaufwirtschaft nimmt, beginnt es vielleicht etwas früher schon. Man muss jetzt sämtliche Baustoffe neutral betrachten und da beginnt schon bei der Frage, wie fange ich das an? Um ein Beispiel zu nennen, warum haben unsere Mitgliedsbetriebe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Kreislaufwirtschaft, weil derzeit in der Bevölkerung eigentlich die Meinung vorherrscht, Kreislaufwirtschaft, nachhaltiges Bauen ist gleich Holzbau. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube, da betrachtet man nur einen Teilbereich, der ja nicht falsch ist. Mit Holzbau kann man sehr gut bauen. Das kann zum Teil auch sinnvoll sein und kann auch nachhaltiger sein als der Massivbau, aber nicht immer. Und jetzt, wenn ich das ganze Thema Kreislaufwirtschaft angehe, dann haben wir sicher einiges Potenzial, wo man gerade im Baugewerbe sehr viel machen muss. Nur, jetzt muss ich mal anfangen. Die beste Kreislaufwirtschaft ist die, wenn ich das Gebäude gar nicht abbrechen muss. Die Arena in Verona ist 2000 Jahre alt und funktioniert heute noch einwandfrei. Was soll da bitte nachhaltiger sein? Gell? Also, und unter diesem Aspekt kann man auch Betongebäude aus den 50er, 60er, 70er Jahren sehen, die ich umnutzen kann, wenn man ein bisschen Gedanken macht. Das Ganze kann ich aber auch in die Zukunft spielen. Welches Gebäude, wenn ich ein innerstädtisches Gebäude habe, irgendeine Blockrandbebauung und derzeitige Nutzung ist vorgesehen im Erdgeschoss Geschäftslokale, im ersten Stock noch Büros und dann Wohnen. Wie kann ich zum Zeitpunkt der Planung mit auseinandersetzen? Weil ich weiß ja nicht, was die in 100 Jahren aus diesem Gebäude machen. Ich kann nur eins machen. Ich kann das Gebäude so flexibel wie möglich gestalten. Und das bedeutet für mich, die Hülle zu tauschen, ist jetzt kein großer Aufwand. Wenn die Hülle in 50 oder 100 Jahren getauscht wird, ja, das ist überschaubar. Nur die Tragstruktur des Gebäudes, wenn ich die so flexibel wie möglich, sprich größere Raster, weniger Säulen, dass ich die Grundrisse einteilen kann in Zukunft, wie immer es in Zukunft der Nutzer dann brauchen wird, das wir ja heute noch nicht wissen. Wir können ja nicht vorhersehen, was in 100 Jahren an diesem Standort gebraucht wird. Dann ist das nachhaltig. Und das ist die beste Kreislaufwirtschaft, die ich machen kann. Ein Stahlbetongebäude kann Jahrhunderte, Massivgebäude, wie man sieht, die Römer bauten 2000 Jahre und älter werden. Wenn ich es richtig strukturiere, kann ich innerstädtisch Gebäude errichten, die über Jahrhunderte Bestand haben, die ich immer wieder umnutzen und umbauen kann. Und dann kann der Massivbau sehr wohl die nachhaltigste Lösung sein. Genauso, wenn es dann um das Thema geht, es gibt dann schon Gebäude, die man abbrechen muss, dann muss ich halt schauen, wie kann ich die Materialien wiederverwenden. Da haben wir sicher eine Riesenaufgabe vor uns aus mehreren Bereichen. Wir werden in Zukunft gezwungen sein, Materialien zu recyceln. Brauchen die Rohstoffe, wir haben die Rohstoffe, aber im Gebäudebestand, den wir wieder recyceln und einbauen müssen. Das kann man jetzt mit Holzbauten machen, aber da eignet sich auch der Massivbau sehr gut. Und das Thema muss man, glaube ich, ein bisschen breiter angehen, wie es derzeit angegangen wird. Und da ist die ZAB natürlich auch eine gute Institution, die das Ganze aufzeigen und nachhaltig und wissenschaftlich begleitet, auch entsprechend kommunizieren kann.
Herr Graupner, einen Satz zur Kreislaufwirtschaft.
Also da ist jetzt schon vieles gefallen. Ich glaube, Der Patrick hat eines gesagt, das ist ganz wichtig. Anfangen tut die Kreislaufwirtschaft mit der richtigen Planung. Ja, das hat er ganz, ganz, ganz richtig zusammengefasst. Ja. Sanierung gehört unserer Meinung nach auch ganz, ganz wesentlich dazu. Ja. Also das darf ich nicht getrennt betrachten. Und das Dritte ist einfach, wenn es dann abgebrochen werden muss, ja, dann sind wir, die viel mit mineralischen Baustoffen auch forschen, eigentlich schon sehr, sehr gut. Ja. Also 90% der mineralischen Materialien, die, wenn ein Gebäude abgebrochen wird, werden wieder einem Recycling zugeführt. Ja. Derzeit noch viel zum Beispiel für den Unterbau von Straßen, ja, aber das muss ja nicht zwangsläufig in Zukunft auch so bleiben. Also da ist die Recyclingquote schon sehr, sehr hoch. Ja. Wir haben von uns wieder auch, um die Betriebe da zu unterstützen, auch da wieder Innovationslandkarte gemacht. Das sind so um die 70 Gebäude drauf, die sich dem Themenbereich annehmen, also von Kreislaufwirtschaft bis zu Reuse von Bauteilen. Also, dass man da einfach sieht, okay, wer macht denn da schon was? Wer beschäftigt sich da schon mit? Wer kann da schon was? Um einfach den Unternehmen da ein bisschen auch die Angst vor dem Thema zu nehmen. Und eines ist mir auch ganz wichtig. Ich warne davor, ja, auch im Sinne der Baubetriebe, bitte da keine fixen, statischen Verpflichtungen, weil man muss sich das immer ganz genau anschauen. Das ist das, was der Patrick auch zuerst gesagt hat. Dieser Materialkreislauf, den muss man sich überlegen, weil wir sehen derzeit schon einen Zielkonflikt. Einerseits will die Politik von uns als Branche, dass wir kreislaufwirtschaftsmäßig denken und andererseits will sie die Sanierungsquote heben. Ja. Das heißt, wir sollen uns jetzt die Gebäude ganz genau anschauen, ja, dass wir sie möglichst sanieren und da im Bestand lassen, was aber heißt, dass wesentlich weniger Material in den Kreislauf kommt, ja, wenn wir mehr sanieren und weniger wegreißen. Ja, da wollen sie zwei Sachen gleichzeitig von uns, die sie aber intern eigentlich wieder ein bisschen widersprechen. Und deswegen warnen wir da immer bitte keine Quoten, sondern bei sowas immer Anreize schaffen. Ja, also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine Schule, wo Recyclingbeton eingesetzt worden ist. Die haben aufgrund dessen haben sie dann einfach eine günstigere Finanzierung bekommen. Ja, sowas ist doch hoch sinnvoll. Ja, also wer da was dagegen sagt, ja, dann sollen die, wenn sie Gutes tun, ja, und da vernünftig die Materialien einsetzen, dann sollen sie halt eine bessere Finanzierung kriegen. Ja, ist gesellschaftlich kein Schaden, sind die Materialien wieder eingesetzt worden, alles tipptopp. Ja, also richtig muss man es machen. Und das ist, glaube ich, auch die ganz wesentliche Message, die wir auch versuchen immer. Also nicht alle Themen von uns sind immer gleich sofort ausrollbar, das muss ich auch sagen, weil manchmal schauen wir ein bisschen weiter in die Zukunft, damit die Unternehmen in Zukunft eben auch noch in ihren Tätigkeitsfeldern arbeiten können. Ja. Weil wenn uns da was auskommt, dann haben wir halt einfach sehr viel Bürokratie und da versuchen wir gemeinsam mit den Innungen halt unser Bestes auch, dass die Unternehmen weiterhin einfach gut und effizient arbeiten können. Weil wenn die Grundlagen da irgendwie falsch sind und man nur mehr Zetteln ausfüllen muss, dann wird das Bauen halt teurer und Spaß macht es auch keinem. Ja. Oder ich kenne wenig, denen das Spaß macht, außer meinem Steuerberater.
Herr Grautner, eine spannende Sicht auch auf die Kreislaufwirtschaft. Danke auch für diese Offenheit. Patrick, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Was wünschst du dir in der Zukunft von der ZAB?
Die ZAB hat ja derzeit Digitalisierung, KI, Robotik, das sind also Themen, die jetzt auch von der ZAB verfolgt werden. Und ich stelle mir für die Zukunft die Baustelle so vor, wenn ich die Verknüpfung intelligenter Planung mit KI und Robotik, kann ich mir vorstellen, der wird die Baustelle der Zukunft maßgeblich verändern. Und auf diesem Weg dorthin wird uns, so meine Wunschvorstellung, die ZAB begleiten und es wird einige Jahre dauern, aber wir werden das am Ende des Tages nur alle selber erleben, wie diese Kombination dieser drei Komponenten zu einer Veränderung unserer Baustellen führt. Und darauf freue ich mich, weil das ist für mich eine total spannende und wird eine interessante Geschichte für unsere Baustellen der Zukunft.
Das ist ein spannender Schlusssatz. Dankeschön. Noch ein Satz. Ich glaube, die ZAB ist eine der Institutionen, die es schaffen, dass der Mittelstand im Bauen nach wie vor und auch weiterhin gut Platz haben kann, weil eben die Forschung nicht nur in Großkonzernen ist, sondern von einer in der Breite getragenen Institution. Danke, Herr Grautner, für die Zeit. Lieber Patrick, danke dir für die Zeit. Ich darf noch einmal erinnern an den Tiroler Bautag, der in ein großes Thema, das wir heute besprochen haben, einzahlt am 5.3.2026 in der Bauakademie in Innsbruck und wünsche den Herren noch einen schönen Tag.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche.